Deutschlandfunk.
Hallo, ich bin Massimo Majo. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Wie verändert die Erfahrung von Gewalt das Leben? Wie nimmt man sich und die Umwelt nach solch einer Erfahrung wahr? Karl, die Hauptfigur im folgenden Hörspiel, bemerkt erst nach und nach, was die Gewalt mit ihm gemacht hat, welche Spuren sie in seiner Psyche hinterlässt. Er hat zum Beispiel Gedächtnislücken und Halluzinationen. Und irgendwann stellt sich die Frage, ist Karl überhaupt schon wieder in seinem Leben angekommen oder liegt er womöglich im Koma und träumt von nun an sein Leben? Wir betreten mit diesem Hörspiel eine Art Labyrinth. Realität und Fantasie, innere und äußere Bilder sind hier miteinander verschränkt und ergeben eine Grenzerfahrung, die wiederum so klar und plastisch erzählt ist, dass jeder Winkel auch für uns zugänglich wird.
Karl hier.
Karl.
Catherine. Verdammt, ich wollte dich schon vor Stunden nach Hause schicken. Ich brauch dich heute nicht mehr.
Ich bin zu Hause. Ich meine, ich war zu Hause. Dann im Kino, habe eine Pizza gegessen, den Babysitter bezahlt und die Nachrichten geguckt.
Die Uhr auf meinem Schreibtisch zeigte 23.42 Uhr. Ich drehte mich auf meinem Schreibtischsessel um. Das Fenster in meinem Büro reichte vom Boden bis zur Decke. Draußen sah ich das Funkeln der Stadt und den Nachthimmel. Keine Sterne. Eine niedrige Wolkendecke gab dem Himmel einen beinahe roten Glanz.
Ich rufe dich an, weil die letzte U-Bahn in 25 Minuten fährt.
Das Koma. Hörspiel nach dem Roman von Alex Garland. Bearbeitung und Regie: Nicholas Mockridge.
Im U-Bahnhof ging ich weiter meine Unterlagen durch. Ich fügte weitere Randnotizen an und der Füller rutschte ab, als das Papier unter der Federspitze nachgab. Von irgendwoher hallte Gelächter durch die Gänge und die gekachelten Wände warfen das Echo zurück. Ich blickte auf, als das Geräusch verklang, aber ich war allein auf dem Bahnsteig. Trotzdem bereitete dieses Lachen mir Unbehagen. Es war humorlos und raubtierhaft. Ich faltete meine Papiere zusammen. Die losen Blätter in meiner Hand gaben mir ein Gefühl der Verletzlichkeit. Als ich meine Tasche schloss und die abgegriffene Messingschließe zuschnappen ließ, spürte ich den Luftsog der näherkommenden U-Bahn. Außer mir war nur ein einziger Fahrgast in meinem Wagen, ein Mädchen von Anfang 20. Sie saß am anderen Ende und las in einem Buch. Kurz bevor die Türen sich schlossen, hörte ich erneut das Gelächter, näher und klarer als beim ersten Mal. Der Bahnsteig war immer noch leer, zumindest da, wo ich ihn überblicken konnte, als ich nach rechts und links über meine Schulter spähte und dabei den Kopf nach hinten zur Scheibe lehnte, um meinen Blickwinkel zu vergrößern. Dann schlossen sich die Türen und die U-Bahn fuhr mit leichtem Rucken an. Ich sah mich nach dem Mädchen um. Sie war noch immer in ihren Roman vertieft. Ich starrte mein Spiegelbild im Fenster gegenüber an und sah zu, wie mein Kopf mit dem Schlingern des Wagens hin und her wippte. Als die Bahn ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht hatte, bemerkte ich etwas am Rande meines Gesichtsfeldes. Einen Schatten in einer hellen Fläche. Ich drehte den Kopf in die Richtung und sah die Gesichter von vier jungen Männern hinter den schmutzigen, dicken Scheiben der Türen zwischen den U-Bahn-Wagen. Ihre Köpfe drängten sich in der Umrahmung des Fensters. Augenblicke später glitten die Türen auf. Während die Männer aus ihrem, in meinen Wagen kamen, war alles erschreckend laut. Das Hämmern der Räder auf den Gleisen, das Rauschen der vorüberrasenden Tunnelwände. Die jungen Männer drängten sich um das Mädchen, wie sie sich in das Fenster gedrängt hatten. Sie lehnten sich über sie, die Hände an den Halteschlaufen, und versperrten mir die Sicht auf sie. Einer langte unten zwischen ihre Beine und griff nach ihrer Tasche. Es kam zu einem kurzen Handgemenge. Und im ersten Augenblick schien das Mädchen zu gewinnen. Sie nahm ihre Tasche beim Riemen, stand auf und stieß die Männer beiseite. Das meiste von all dem sah ich nur aus dem Augenwinkel. Das Mädchen kam vom anderen Ende des Wagens auf mich zu und setzte sich genau vor mein Spiegelbild im Fenster gegenüber. Sie machte einen mutigen Eindruck. Ich glaube, das lag daran, dass sie noch immer ihr Buch in der Hand hielt und mit dem Finger die Seite markierte, die sie eben gelesen hatte.
Stört es Sie, wenn ich hier sitze?
Ich schüttelte den Kopf und sah ihr in die Augen. Und ich hoffte, mein Blick wirkte beruhigend. Ich brauchte nicht zur Seite zu schauen, um zu wissen, dass die jungen Männer ihr durch den Wagen folgen würden. Die jungen Männer erreichten uns. Einer von ihnen zerrte wieder an der Tasche des Mädchens. Ihr Handgelenk wurde gepackt, ihr Arm umgedreht, damit sie den Riemen losließ. Sie schrie. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stand auf. Ich hob eine Hand.
Hey!
Als kleiner Junge bin ich einmal rückwärts von einer hohen Schaukel gefallen und mit dem Hinterkopf hart auf den Boden geschlagen. Diesen Unfall sah ich von außen mit an, aus der Perspektive des Astes, an dem die Schaukel befestigt war. Durch das Seitenfenster des Zuges, als schwebte ich außen zwischen Glasscheibe und der vorüberrauschenden Tunnelwand, sah ich mich rückwärts durch den Wagen gehen, die Arme schützend vor Oberkörper und Gesicht erhoben. Die jungen Männer attackierten mich. Viele ihrer Schläge schienen meinen Kopf nur harmlos zu streifen, und einige verfehlten mich komplett. Aber einige trafen mich hart. Meine Bewegungen erschienen mir langsam und ungelenk. Meine Hände fuchtelten durch die Luft, um die Männer abzuwehren, aber diese Gesten sahen nicht bedrohlicher aus, als wollte ich eine Fliege verscheuchen. Bald knickten meine Knie ein, ich fiel rückwärts gegen die Sitze und rollte dann über den Boden. Von meinem Standort außerhalb des Wagens sah ich zu, wie die jungen Männer auf mich eintraten. Und dann war ich bewusstlos.
Ja, das entspricht den Angaben der Zeugin.
Ist ihr etwas passiert? Dem Mädchen?
Nein.
Ich hatte Angst, Sie könnten sie vergewaltigen.
Sie ist unverletzt.
Sie haben sie gefasst?
Es soll vorkommen, dass wir Leute fassen. Also, passen Sie auf. Als Sie an der nächsten Station aus der Bahn sprangen, waren Sie an 5 verschiedenen Stellen von den Überwachungskameras erfasst worden, ehe Sie auch nur oben auf der Straße ankamen. 2 von Ihnen konnten wir über die Kameras sogar bis an Ihre Haustür verfolgen. Die werden nicht davonkommen. Da können Sie ganz beruhigt sein.
Was ist mit meiner Tasche? Ich hatte eine Tasche dabei. Haben Sie die auch sichergestellt?
Eine Tasche?
Ja, mit einer Messingschließe. Es waren Papiere drin.
Ich habe hier nichts von einer Tasche mit einer Messingschließe. Bei Ihnen im Wagen war sie nicht. Und ich kann mich auch nicht erinnern, auf den Bändern eine gesehen zu haben. Aber wir werden der Sache nachgehen.
Es ist sehr wichtig, dass ich diese Tasche zurückbekomme. Ich brauche sie für meine Arbeit.
Im Augenblick sollten Sie sich um Ihre Arbeit keine Sorgen machen.
Aber Sie müssen versuchen, sie zu finden. Meine Brieftasche war drin und es war voller Unterlagen und...
Wenn Sie gestatten, Sie sollten jeden Gedanken an Arbeit und Unterlagen beiseite schieben. Ihre wichtigste Aufgabe ist es jetzt, wieder auf die Beine zu kommen. Raus aus diesem Krankenhaus und nach Hause.
Das Krankenhaus besorgte mir ein Taxi und etwas zum Anziehen. Meine Kleider waren bei dem Überfall zerrissen worden und deshalb stieg ich in einem grünen Pyjama und in Pantoffeln die Stufen zu meiner Haustür hinauf. Wie lange ich bewusstlos im Krankenhaus gelegen haben musste, das sah ich schon an dem großen Berg Briefe, der von der Haustür zur Seite geschoben wurde. Ich nahm sie mit ins Wohnzimmer und drückte auf die Abspieltaste an meinem Anrufbeantworter. Ich hatte 34 Nachrichten, aber ich fühlte mich noch nicht imstande, sie abzuhören oder meine Post aufzumachen. Ich hatte die Vorhänge nicht zugezogen und das Licht der Straßenlaternen fiel hell ins Zimmer. Es war eine warme Nacht und so warf ich die Bettdecke auf den Boden und öffnete das Fenster, um ein bisschen frische Luft ins Zimmer zu lassen. Dann zog ich den Krankenhauspyjama aus und Boxershorts an und legte mich hin. Auf der Taxifahrt von der Klinik nach Hause hatte mich die bange Frage beschäftigt, welchen psychologischen Fallout, was für geistige Schäden ich nach diesem Überfall zu erwarten hätte. Sicherlich würden sich die Auswirkungen vor allem zu Hause bemerkbar machen, wenn ich versuchte, nach einem so unnormalen und schockierenden Ereignis wieder ins normale Leben zurückzufinden. Konkret befürchtete ich Albträume, glaube ich. Den Angriff in einer Traumwelt noch einmal zu durchleben, in einem Traum, der sich vielleicht in einer Endlosschleife wiederholen und in dem der Überfall womöglich noch brutaler und unangenehmer sein würde. Obwohl es durch die Straßenlaternen einigermaßen hell im Zimmer war, bemerkte ich das Blut, das durch meinen Verband sickerte, erst als ich mich auf die Seite drehen wollte und das Laken an meinem Rücken kleben blieb. Die Feuchtigkeit hatte ich wohl gespürt, der warmen Nacht wegen aber für Schweiß gehalten. Ich setzte mich auf und entdeckte einen großen dunklen Fleck auf der Bettwäsche. Und als ich eine Hand an den Verband legte, war er durchnässt. Erschrocken lief ich ins Bad und knipste das Licht an. Im Spiegel sah ich, dass ich mit einem roten Verband umwickelt war. Ich musste mehrere Schnittwunden geöffnet haben, ohne es zu merken. Wunden, deren Existenz mir gar nicht bewusst gewesen war. Ich hatte keine konkrete Vorstellung von meinen Brustverletzungen und der Verband an meinem Oberkörper war seit meinem Aufwachen nicht gewechselt worden. Aber als ich mich jetzt genauer im Spiegel betrachtete, sah ich, dass die Blutergüsse, die ich im Krankenhaus gesehen hatte, so weit verblasst waren, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, ob es sich um Oberflächenverfärbungen der Haut oder nur um Schatten handelte, die von der Halogenbeleuchtung der Decke verursacht wurden. Wenn ich den Kopf drehte und meinen Oberkörper bewegte, schienen die Male, die aussahen wie Blutergüsse, sich jedenfalls zu verändern. Und wenn ich den Oberkörper zurückbog und dem Licht aussetzte, erschien meine Haut völlig makellos. Unterdessen sickerte das Blut bereits aus dem Verband in den Gummibund meiner Boxershorts. Ich beschloss, die Bandagen so schnell wie möglich abzunehmen und mir selbst ein Bild von der Ernsthaftigkeit meiner Verletzungen zu machen. Sollten sie schlimm aussehen, wäre das einzig Vernünftige, wieder ins Krankenhaus zu fahren. Sie sahen schlimm aus. Das heißt, sie wirkten schlimm. Ich war praktisch rot angestrichen, ein großer Block Farbe von der Brust bis zum Bauchnabel. Aber als ich den letzten durchnässten Mullstreifen herunterschälte und zu Boden fallen ließ, erkannte ich, dass der Schein Gottlob trug. Ich konnte nirgends eine wirkliche Wunde entdecken. Kein Schnitt, kein Stich. Kein Kratzer. Im Grunde war ich nicht überrascht. Ich hatte schon oft gehört, dass blutende Wunden in Bezug auf ihre Ernsthaftigkeit irreführend sein konnten. Und ich fühlte mich wohl. Mir war nicht schwindelig. Ich hatte keine Schmerzen, empfand nicht einmal Unbehagen. Meine einzige Sorge bestand jetzt darin, den Ursprung der Blutung zu finden und ordentlich zu verbinden. Vermutlich würde ein gut angebrachtes Heftpflaster genügen. Wahrscheinlich hatte der lockere Verband auf der blutenden Wunde den Kapillareffekt gefördert. Dann hatte ich eine Idee. Wie der Sturz von der Schaukel war auch dies eine Kindheitserinnerung. Und zwar an das Flicken von Reifenpannen an meinem Fahrrad. Ein Loch im Schlauch war mit bloßem Auge nicht zu entdecken. Man musste ihn entweder ans Ohr halten und drehen und auf ein leises Zischen lauschen, oder man tauchte den ganzen Schlauch in eine Wasserschüssel und dann sah man die entweichende Luft in einem Strom von Bläschen. Also ließ ich mir ein Bad ein. An einer Stelle in der Nähe meines Solarplexus kräuselte sich ein feines Blutfädchen ins Wasser, wie eine zarte Koralle oder eine Seeanemone. Die Wunde konnte nicht größer sein als ein Nadelstich. Mein Blick wanderte zwischen der Koralle, dem klebrigen Haufen Verbandmull auf dem Badezimmerboden und der roten Schmiere am Waschbecken und an dem verchromten Wasserhahn hin und her. Und allmählich schwante mir, dass der psychische Fallout womöglich schlimmer als erwartet auf mich niedergehen würde.
Karl? Karl? Oh mein Gott, wie spät ist es? Alles okay?
Ich glaube ja. Mehr oder weniger. Aber ich muss reinkommen.
Ja, ja, natürlich.
Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Habe ich Mary auch geweckt? Und die Kinder?
Mary wird schon wieder eingeschlafen sein. Und die Kinder? Ich weiß nicht. Ist auch egal. Jedenfalls bin ich hier derjenige, der sich entschuldigen muss. Ich wollte dich heute vom Krankenhaus abholen. Ich wusste ja, dass du entlassen wirst, aber... Ja, kein Aber. Ein echter Freund hätte da sein sollen.
Ich glaube nicht, dass ich abgeholt werden wollte. Ich wollte lieber allein nach Haus fahren und alles eher langsam angehen lassen. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht war das keine besonders gute Idee.
Anthony lehnte sich an die Theke und wartete, dass ich weiterredete. Aber das tat ich nicht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also warteten wir beide. Und nach einer Weile stieg Dampf aus dem Kocher und sammelte sich unter den Hängeschränken. Wenn wir lange genug warten, wird etwas Merkwürdiges passieren.
Was meinst du damit?
Genau das. Wenn wir lange genug warten, wird etwas Merkwürdiges passieren. Vermutlich werde ich der Einzige sein, der es bemerkt, also wird es vielleicht nur für mich merkwürdig sein.
Merkwürdig?
Merkwürdig.
Sag mir bitte, was du meinst.
Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich heute Nacht hierher gekommen bin.
Hierher zu mir?
Zu dir, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich beschlossen habe, herzukommen. Ich lag in meiner Badewanne und dann habe ich bei dir geklingelt. Und dazwischen war nichts, nur eine Art Übergang.
Ein Blackout?
Wie bin ich heute Nacht hergekommen? Bin ich gefahren? Steht mein Auto draußen?
Lass mal sehen.
Draußen steht nichts. Nein.
Bin ich zu Fuß gegangen? Ja, dazu hätte ich mindestens 40 Minuten gebraucht. Busse und U-Bahn fahren nicht. Ich habe mein Portemonnaie nicht dabei. Ich hätte kein Taxi bezahlen können.
Wir haben keine Milch im Haus, deshalb gibt's nur schwarzen Kaffee. Tut mir leid.
Anthony goss zwei Tassen auf, stellte Zucker auf den Tisch und setzte sich mir gegenüber.
Tja, wenn wir warten. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis etwas Merkwürdiges passiert?
Ich weiß nicht mehr als du.
Okay, dann warten wir einfach.
Ich wollte den Kaffee nicht trinken. Er sah zu schwarz und bitter aus. Und außerdem schwamm eine dünne, regenbogenbunte Schicht auf der Oberfläche. Ich glaube, es waren Reste des Spülmittels. Die Flüssigkeit schillerte ein bisschen wie der Rücken eines Käfers oder wie eine Ölpfütze.
Ich mag Kaffee nicht und ich habe ihn nie besonders gemocht.
Tatsächlich war ich sogar ein bisschen verärgert, dass Anthony mir den Becher überhaupt angeboten hatte. Denn in Anbetracht unserer Freundschaft gehörte meine Abneigung gegen Kaffee eigentlich zu den Dingen, die er hätte wissen sollen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto eigenartiger erschien mir der Kaffee. Ich starrte den unerbetenen Becher an und auf einmal fiel mir ein, dass vielleicht er, der unerbetene Becher, das Merkwürdige war, das ich vorausgesagt hatte. Das Merkwürdige war schon passiert.
Drei Sterne sah ich scheinen, drei Sterne schienen Licht und waren doch die Sterne der Heimat nicht.
Karl?
Da steht in meinem Garten ein grüner Lindenbaum. Ich küsse seine Rinde bei Nacht in meinem Traum. Bei Nacht in meinem Traum.
Karl, was ist? Was ist los? Was hast du?
Ich träume.
Nein, Schatz, nein. Du hast geträumt. Jetzt bist du wach? Alles okay, ich bin hier bei dir.
Ich sah mich um.
Ich bin wach?
Ja.
Ich war in meinem Schlafzimmer.
Ich dachte, ich wär ganz woanders.
Das Fenster stand offen und der Wind wehte die Vorhänge herein.
Der Kaffee, weißt du, das war das Merkwürdige.
Ein warmer Wind, eine warme Nacht.
Das macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn.
Der Wecker auf dem Nachttisch zeigte 3 Uhr früh. Und das Licht in der Digitalanzeige beleuchtete einen Chrysanthemenstrauß in einer Vase von unten.
War es ein böser Traum? Erzähl ihn mir.
Ein böser Traum. Gott, ein scheußlicher Traum. Ich fühle mich, als hätte ich tagelang geträumt. Vielleicht monatelang. So einen Traum hatte ich noch nie.
Erzähl ihn mir.
Erzähl ihn mir.
Dann geht er weg.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Versuch's.
Okay. Hattest du schon mal einen Nervenzusammenbruch?
Karl.
Antworte einfach bitte.
Ja. Ist inzwischen Jahre her. Ich war Mitte 20.
Erinnerst du dich gut daran?
Hast du Angst, du könntest einen Nervenzusammenbruch bekommen?
Genau.
Hat es etwas mit dem Überfall zu tun?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin ernsthaft traumatisiert. Psychisch. Seit ich entlassen bin, habe ich praktisch dauernd Halluzinationen.
Halluzinationen? Du siehst Dinge?
Ja.
Das klingt ziemlich extrem.
Ist es auch.
Karl, hör mal. Du bist gerade aus einem Albtraum aufgewacht. Du bist durcheinander und du bringst mich auch durcheinander.
Warum sind wir zusammen im Bett?
Warum?
Sind wir verheiratet?
Nein, wir sind nicht verheiratet. Wir sind zusammen.
Zusammen?
Ja.
Wir teilen unser Leben miteinander.
Ja.
Was habe ich für einen Job? Was arbeite ich in meinem Büro? Das ist eine einfache Frage. Als meine Sekretärin oder als meine Partnerin musst du wissen, was für einen Job ich habe. Also, was ist es?
Wir waren jetzt im Bad. Catherine saß in einem von meinen T-Shirts auf der Toilette, die Knie zusammengedrückt und die Arme verschränkt, als sei ihr kalt. Ich saß auf dem Rand der Badewanne. Wir schauten uns an und zwischen uns lag der Haufen Verbandmull, den ich auf dem Boden hatte liegen lassen.
Catherine, ich bin gar nicht aufgewacht. Ich wurde auf dem Heimweg von der Arbeit in der U-Bahn zusammengeschlagen und bin ins Koma gefallen. Und ich bin nie aufgewacht. Ich hab's nur geträumt.
Das ist nur dein scheußlicher Traum.
Das alles ist,
Warte. Also, neben dir im Bett liegen, dir jetzt im Badezimmer gegenüber zu sitzen, in Wahrheit oder in Wirklichkeit, ist das alles nie passiert. In Wirklichkeit liege ich in einem Krankenhausbett mit Blumen auf dem Nachttisch und das hier ist der Traum, den ich habe, während ich schlafe.
Okay.
Genau, du sagst okay, weil ich dir nichts erzähle, was du nicht genau so verstehst wie ich. Weißt du warum? Weil du nicht Catherine bist. Ich spreche nicht mit Catherine, ich träume von Catherine. Tatsächlich spreche ich mit mir selbst. Du weißt nicht, was für einen Job ich habe, weil ich nicht weiß, was für einen Job ich habe.
Warum weißt du nicht, was für einen Job du hast, Karl?
Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich einen Schlag auf den Kopf bekommen habe, der mich ins Koma versetzt hat. Ich habe eine Amnesie oder...
Und was wirst du jetzt tun, Karl?
Was jeder, der im Koma liegt, tun muss. Ich muss aufwachen.
Ich hatte eine Idee. Aufwachen aus dem Koma. Ein Leitfaden für Laien. Die Idee nahm die Gestalt eines Bildes an. Koma-Patienten lagen in Krankenhausbetten und daneben saß jemand und las aus einem Buch vor oder spielte ein Musikstück auf einem tragbaren Tonbandgerät. Verwandte oder Freunde, die versuchten, einen Katalysator in den Kopf des Koma-Patienten einzuschleusen, einen Auslöser, eine Schalterkombination, die den Schlafenden aus der Bewusstlosigkeit heben würde. Ich erwähnte es Catherine gegenüber kurz, bevor der Traum mich forttrug. Ich war schon dabei, sie zu verlassen. Sie, das Badezimmer, das Schlafzimmer, die offenen Vorhänge, die Verbände, als ich sagte, ich brauche einen Katalysator.
Was für ein Katalysator?
Ich weiß nicht. Ich könnte mir vielleicht ein paar Schallplatten anhören.
Dann geh in ein Schallplattengeschäft.
Die Erkenntnis, dass ich schlief, machte dieser Ortswechsel sehr viel einleuchtender. In diesem Augenblick bist du hier, im nächsten dort. Ich weiß, dass ich träume. Ich bin mir meiner bewusst.
Kann ich helfen?
Ich sehe mich nur um.
Also wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie Bescheid.
Ja, ich wusste genau, was ich suchte. Einen Katalysator aus meinen frühesten Erinnerungen, aus meiner Kindheit. Etwas, das ich etwa um die Zeit gehört haben dürfte, als ich sprechen lernte. So weit zurück, wie Erinnerungen gehen können. Little Richard. Ich schaute unter L nach und fand sofort, was ich suchte. Seltsamerweise waren auch Chubby Checker und Fats Domino unter L einsortiert. Aber egal, ich hatte Little Richards Greatest Hits. Ich trug meinen Fund zum Mann hinter der Theke. So, jetzt brauche ich doch Hilfe. Können Sie die für mich spielen?
Welches Stück?
Good Golly, Miss Molly.
Bitte sehr.
Ich fühlte mich plötzlich beschwingt. Genau so, wie ich es erhofft hatte, versetzte die Musik mich in Entzücken. Eine neue Woge von halben Erinnerungen flutete über mich hinweg. Wie ich auf dem Boden saß und zu meinem Dad aufschaute, einer großen, schattenhaften Erscheinung an der Stereoanlage, einem Gerät, das für mich lauter Rätsel barg, außer Reichweite, außerhalb meines Gesichtsfeldes. Das nostalgische Gefühl war so stark, dass ich damit rechnete, an Ort und Stelle aufzuwachen. Doch dann...
Genug gehört?
Ist mit der Platte was nicht in Ordnung?
Nicht in Ordnung?
Ist sie hängen geblieben oder...
Zerkratzt?
Ja?
Sie ist nicht zerkratzt. Ich verkaufe keine zerkratzten Platten.
Nein, aber...
Hören Sie etwa, dass die Nadel springt?
Nein, aber es wiederholt sich. Ich meine, der Text, das ist doch nicht alles an Text.
Hören Sie. Man spielt dieses Stück nicht des Textes wegen. Das ist Little Richard, nicht Leonard Cohen. Wenn Ihnen der Text nicht gefällt, dann suchen Sie sich eine andere Platte aus.
Okay.
Und übrigens gefällt mir der Text.
Ich fing von Neuem an zu suchen. Und jetzt merkte ich beim Durchblättern, dass, obwohl es so aussah, als seien die Platten alphabetisch geordnet, dies keineswegs der Fall war. Unter A fand ich Leute, deren Namen mit H anfingen. Unter B fand ich Schubert. Unter C war überhaupt niemand aufgeführt.
Unter A, unter L, das ist doch eine falsche Reihenfolge. Das stimmt doch hier alles nicht. Wieso ist denn unter C niemand aufgeführt? Der Text, der wiederholt sich die ganze Zeit. Hören Sie das nicht? Da fick dich doch, du Arschloch! Scheiß Plattenverkäufer! Verpiss dich aus meinem Kopf! Von dir träume ich nicht mehr, du! Plattenverkäufer, Arschloch!
Draußen vor dem Plattenladen betrachtete ich die Gebäude auf der anderen Seite und staunte über den absoluten Irrwitz meiner Erinnerungen. An diesen Gebäuden konnte ich Ziegelsteine sehen. Vom einen zum anderen Ziegelstein sah ich Farbvariationen und zwischen den Steinen sah ich Stellen, die neu verfugt werden mussten. Ich sah Wasserflecken unter Simsen und an Abflüssen und blinkendes Blei unter Dachfenstern. In der Fassade waren Schiebefenster. Bei einem sah ich, dass eine Scheibe absolut plan war, während die Spiegelungen im Glas der Scheibe daneben leicht verzerrt aussahen. Und ich wusste, dass man die glatte Scheibe aus modernem Glas eingesetzt hatte, nachdem die alte gesprungen oder kaputt gegangen war, während das leicht verzerrte Glas noch die Originalscheibe war. Die Oberfläche der Straße, Veränderungen in der Oberfläche, unterschiedliche Arten von Asphalt, unterschiedliche Schattierungen von Grau, unterschiedlich geformte Asphaltflächen, ineinander gefügte und überlappende Rechtecke, Streifen, wo die Straßendecke aufgerissen worden war, weil man an den Wasserrohren gearbeitet hatte, an Stromkabeln, an der Gasleitung, unterschiedliche Höhen im Asphaltbelag, Stellen, wo ein Schlagloch ausgebessert worden war, Stellen, wo ein Schlagloch noch nicht ausgebessert worden war. Der Gehweg, gezeichnet von Schmiere und Regenwasser und Kaugummi. Tausende von ausgespuckten Kaugummis, von den Fußgängern zu Sternbildern plattgetreten. Und wenn ich mich bückte und den Gehweg berührte, fühlte ich den harten Staub unter den Fingern. Der Staub blieb an den natürlichen Fetten meiner Haut hängen. Wenn ich die Hand hob und mir den Staub anschaute, sah ich, dass jedes Staubkorn anders aussah als die anderen. Wie schmutzige Schneeflocken. Details.
Details.
Spektakulär. Fraktal. Umgeben von diesen beeindruckenden und nutzlosen Details fragte ich mich kurz, ob das Aufwachen aus dem Koma nicht doch schwieriger werden würde, als ich zunächst gedacht hatte.
Vermutlich hatte meine anfängliche Erkenntnis, dass ich träumte, das Koma zahmer erscheinen lassen, weniger dramatisch, als es in Wirklichkeit war. Schließlich hatte ich in meinem ganzen Leben bis dahin nie etwas anderes getan, als aus Träumen aufzuwachen.
Das Aufwachen war das Zuverlässigste an einem Traum.
Mit Träumen verknüpft, wie der Tod mit dem Leben.
Du träumst, du wachst auf. Du lebst, du stirbst. Man wacht auf, man sinkt in Schlaf. You wake up, you fall asleep.
Irgendwann kam mir plötzlich der Gedanke, wenn du stirbst, wachst du auf. Ich sank wieder zurück in meinen Traum. Ich sank und sank. Bin das also ich?
Durch das Seitenfenster des Zuges, als schwebte ich außen zwischen Glasscheibe und der vorüberrauschenden Tunnelwand,
sah ich mich rückwärts durch den Wagen gehen, die Arme schützend vor Oberkörper und Gesicht erhoben. Die jungen Männer attackierten mich. Viele ihrer Schläge schienen meinen Kopf nur harmlos zu streifen und einige verfehlten mich komplett, aber einige trafen mich hart. Meine Bewegungen erschienen mir langsam und ungelenk. Meine Hände fuchtelten durch die Luft, um die Männer abzuwehren, aber diese Gesten sahen nicht bedrohlicher aus, als wollte ich eine Fliege verscheuchen. Bald knickten meine Knie ein, ich fiel rückwärts gegen die Sitze und rollte dann über den Boden. Von meinem Standort außerhalb des Wagens sah ich zu, wie die jungen Männer auf mich eintraten. Und dann war ich bewusstlos. So. Die Jungen waren weg. Und das Mädchen war weg. Und die Bahn stand an einem Bahnsteig und die Türen waren offen. Der Bahnsteig war leer. Eine Alarmglocke läutete. Vielleicht hatte das Mädchen die Notbremse gezogen, bevor sie weggerannt war. Oder vielleicht holte sie auch Hilfe. Ich betrat den Zug und schaute hinunter auf meinen blutigen Körper, der tief schlief und möglicherweise schon zu träumen begann, von Blumen in Vasen und von Verbänden. Neben mir lag eine Aktentasche mit einer Messingschließe. Ich hob sie auf und nahm sie mit. Am Ende meiner Straße bogen wir nach rechts in die Hauptstraße ein, die hinunter zum Fluss führte. Es war Vormittag und der Tag versprach heiß zu werden. Catherine trug einen Sonnenhut und ein hübsches Sommerkleid, Baumwolle mit Blumenmuster. Ich trug Jeans und ein kurzärmeliges Hemd. Und in einem kleinen Rucksack hatte ich eine Wasserflasche und ein Fotoapparat. Wir erkundeten das Heiligtum und den Tempelkomplex stundenlang. Zuerst das kühle Innere, wo die Bodendielen, wenn man sie betrat, einen knarrenden Singsang von sich gaben, der an Vogelstimmen denken ließ. Dann die Gärten, die voll von versteckten Orten waren, von Bächen und Teichen. Zum Schluss aßen wir Eis und dabei saßen wir auf den Steinstufen unter dem mächtigen Laubdach eines Ahornbaums in der Nähe des Haupteingangs. Warum ist das hier dein Lieblingstempel?
Naja, er hat ein sehr dramatisches Eingangstor. Aber es ist auch sehr friedlich hier.
Ich höre keinen Verkehr. Nur?
Die Bodendielen.
Ja. Was hat denn das damit auf sich mit diesen Bodendielen?
Sie sind so konstruiert. Die Eisennägel sind in einem bestimmten Winkel in das Holz geschlagen oder sowas. Dabei dachte man sich, wenn nachts ein Dieb käme, würde das Geräusch ihn sofort verraten.
Eine Alarmanlage.
Ja.
Du weißt viel über diesen Tempel.
Ich sagte ja, es ist mein Lieblingstempel.
Du warst schon oft hier?
Ehrlich gesagt, nein. Einmal nur.
Ein paar junge Mönche kamen vorbei. Als sie vorübergingen, sah ich, dass der Himmel die gleiche Farbe annahm wie ihre Gewänder. Die Sonne, die hinter den hohen Torflügeln nicht mehr zu sehen war, stand entweder dicht über oder auf dem Horizont. Ich aß meinen letzten Löffel Eis. Weißt du was? Es war ein vollkommener Tag heute.
Ja, es war ein guter Tag.
Ein vollkommener Tag. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich mir sonst für einen Tag wünschen sollte.
Als ich das erste Mal hier war, das war besser.
Warum? Hey, du brauchst jetzt nicht.
Ich war mit jemand anderem hier.
Mit wem?
Es ist egal, mit wem. Das ist es ja gerade. Ich will damit sagen, Karl, dass ein guter Tag dann ein guter Tag ist, wenn man ihn mit jemandem teilen kann. Man begegnet in seinen Träumen immer nur sich selbst.
an einem stillen Ort, meinem Lieblingsort unter denen, die ich besucht hatte, setzte ich mich hin und nahm die Aktentasche auf den Schoß. Ich habe eine Amnesie. Alle meine Reisen durch Erinnerungen und Örtlichkeiten hatten mir immer noch nicht gesagt, wer ich war. Ich habe keinen Nachnamen, keine Eltern mit Gesichtern, nicht einmal eine klare Vorstellung von meinem Alter. Und jetzt lag das Mittel zur Beendigung meiner Ungewissheit in meinen Händen. Die Papiere in der Aktentasche würden mir sagen, was ich in der allerletzten Stunde vor dem Überfall getan und gedacht hatte. Zumindest würden sie mir meinen Beruf offenbaren, und ich war ganz sicher, dass diese grundlegende Information auf natürliche Weise Licht in alle übrigen Geheimnisse meiner Geschichte bringen würde. Ich legte die Daumen auf die Messingschließe. Der Traum war vorbei. Ich ließ die Schließe hochschnappen, sah die Blätter, sah die erste Zeile auf dem ersten Bogen und erwachte sofort. Du wachst auf, du stirbst. Jeder träumt. Jeder träumt. Aber niemand hat es je geschafft, mir zu erzählen, wie sein Traum war. Nicht so, dass ich wirklich verstanden habe, was er gesehen oder gefühlt hat. Jeder Traum, den je irgendjemand hatte, war allein seiner, und niemand hat es je geschafft, einen anderen daran teilhaben zu lassen. Und auch erinnern konnte sich niemand. Nicht wirklich. Nicht akkurat. Nicht an den Traum, wie er tatsächlich war. Unsere Erinnerung und unser Wortschatz sind dieser Aufgabe nicht gewachsen. Nein, es war, als sei ich in einem Wald, aber es war weniger ein Wald als vielmehr, naja, jedenfalls, wir waren beide da und du sagtest, nein, ich sagte zu dir, dass... Du wachst auf, du stirbst. You wake up, you die. Diese Formel ist korrekt. Wenn du aufwachst, verlierst du eine Geschichte und du findest sie nie wieder. Jetzt, Augenblicke vor dem Erwachen, ist der Tod plötzlich beängstigend. Noch während ich die Augen öffne, möchte ich ihn aufhalten, solange es geht. Aber ich glaube, das kann ich nicht.
Das Koma. Hörspiel nach dem Roman von Alex Garland. Übersetzung aus dem Englischen: Rainer Schmidt. Mit Thorsten Hirse, Konstanze Wächter und Friedrich Lichtenstein. Musik: Raphael Levy. Ton: Peter Kainz. Bearbeitung und Regie: Nicolas Mockridge. Produktion: Deutschlandfunk in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin 2014. Redaktion: Elisabeth Panknin.
Das Koma, geschrieben von Alex Garland und als Hörspiel umgesetzt, schon vor einigen Jahren, von Nick Mockridge von der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk. Das ist eine Zusammenarbeit, die oft sehr frische Perspektiven auf die Hörspielwelt eröffnet. Und wenn ihr mehr von solchen Ernst Busch Deutschlandfunk Hörspielen hören wollt, ich kann euch zum Beispiel das Stück Beluga Prime Selection empfehlen, über eine WG, die es schafft, einen gigantischen Online-Versandhandel zu hacken und plötzlich einen ganz anderen Sinn für Konsum entwickelt. Findet ihr in unserem Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast oder auch in unserer Deutschlandfunk-App.